Heute bei «Apropos» der Emmanuel Macron und der Krieg in der Ukraine. Er schließe nicht aus, dass irgendwann westliche Bodentruppen im Krieg in der Ukraine eingreifen müssen. Das sagt der französische Präsident Emmanuel Macron.
Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre.
Er sagt das schon länger, in verschiedenen Variationen. Seine Verbündeten im Westen reagieren auf das immer gleich. Mit einem deutlichen Nein.
Bundeskanzler Scholz reicht am nächsten Tag seine Interpretation des Gesprächs in Paris nach. Eine ganz andere. Es sei klar,
dass es keine Bodentruppen, keine Soldaten auf ukrainischem Boden geben wird, die von europäischen Staaten oder von NATO-Staaten dorthin geschickt werden.
Was steckt hinter der verbalen Eskalation von Macron? Ist sie im Ernst? Und was sagt die Episode ganz grundsätzlich über seine Präsidentschaft aus? Das fragen wir heute Oli Meiler. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen und vom Dagi in Paris. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hoi Oli.
Ciao Philipp.
Oli, letztes Wochenende war Emmanuel Macron zu Besuch in Berlin.
Nous ferons tout ce qui est nécessaire, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que la Russie ne puisse gagner cette guerre. Nous continuerons de soutenir aussi longtemps que nécessaire l'Ukraine et son peuple, et nous continuerons, comme nous l'avons fait depuis le premier jour, à ne jamais prendre l'initiative de quelque escalade.
Auf dem Rückflug war ein Journalist vom Le Parisien im präsidialen Chat. Warum ist er dort gesessen und was haben die beiden besprochen?
Ja, da gesessen ist er, damit er dann eine schöne Doppelseite schreibt für die Zeitung vom Sonntag. Das ist die Idee gewesen, eine Art geopolitische People-Geschichte im Falcon X7 von der Republik. Der Reporter erzählt dann nebenbei, dass der Präsident Wurstplatte, die ihm ein Flugbegleiter angestellt hat, gar nicht angelangt hat. Und er berichtet auch von ziemlichen Turbulenzen, die es hatten auf dem Weg von Berlin auf Paris. Aber ja, natürlich ist es vor allem darum gegangen, dass der Emmanuel Macron nochmal zum x-ten Mal seine Position erklärt zu einer eventuellen Entsendung von westlichen Bodentruppen in die Ukraine.
Also ein recht ernstes Thema, trotz Wurstplatte.
Absolut. Seit ein paar Wochen schon hat er einen fast wirklich unversiegbaren Drang, sich selber zu erklären, zu nuancieren und zu prononcieren, was er da am 26. Februar, also vor etwa 3 Wochen, in dieser Sache gesagt hat. Ziemlich überraschend für alle. Ja, für die halbe Welt ist es eigentlich eine grosse Überraschung gewesen.
Wie sieht denn seine aktuelle Position aus? Die nuancierte Position?
Um die ein bisschen zu verstehen, muss man nochmal schnell zu dem 26. Februar zurückgehen. Das ist wirklich ziemlich zentral. Macron hat für diesen Tag einen Gipfel einberufen für die Unterstützung der Ukraine im Élysée auf seine Initiative hin. Mehr als 20 Staats- und Regierungschefs sind da gereist. Auch der deutsche Kanzler ist gekommen, der Olaf Scholz. Und es hat nur ein paar Stunde dauert der Gipfel, dann sind alle wieder gegangen. Die meisten von diesen Staats- und Regierungschefs haben kein Wort gesagt beim Gehen. Zum Beispiel der Scholz, aber das hat niemand wirklich überrascht, dass er kein Wort sagt. Und dann ist es fast schon Mitternacht gewesen, wo der Macron dann ganz allein vor der Presse gestanden ist. Das war sein Moment gewesen. Und in dieser Pressekonferenz, da hat eine Journalistin von Bloomberg, von der Nachrichtenagentur, gefragt, was er denn von der Idee halten würde, von der eventuellen Option, Bodentruppen in die Ukraine zu schicken. Mit anderen Worten, von sich aus hätte er wahrscheinlich gar nicht darüber geredet, wenn er nicht angesprochen worden wäre. Das ist zentral, finde ich, in dieser Geschichte. Und da hat der Macron also gesagt, dass auf dem Gipfel über alles geredet worden sei, und zwar sehr offen und sehr direkt. Es gäbe zwar keine Einigkeit darüber, offiziell Bodentruppen zu schicken, aber für die Zukunft, je nach Dynamik von dem Konflikt, können wir auch nichts ausschliessen. Man werde alles machen, um die Russen zu stoppen. Und seither ist die Aufregung gross und der Macron erklärt sich bei jedem Auftritt, den er hat, wirklich an jedem Auftritt erklärt er sich. In Berlin hätten jetzt die Wogen eigentlich glättet werden sollen. Neben dem Scholz war auch noch der polnische Premier dabei gewesen. Und offiziell und öffentlich ist dabei nicht über Bodentruppen geredet worden, aber kaum ist er im Chat gewesen, der Macron, zusammen mit dem Reporter vom Parisien, hat er schon wieder von den Bodentruppen geredet und erklärt, die Deutschen können halt nicht so reden wie er, weil die beiden Länder nun einmal unterschiedliche Strategiekulturen hegen, so hat er das genannt.
Was meint er mit diesen unterschiedlichen Strategiekulturen?
Ja, ganz kurz zusammengefasst meint er damit, dass Deutschland eine andere Geschichte hat. Also historisch belastet ist und befangen ist in militärischen Angelegenheiten. Dass es darum auch keine moderne und gut ausgestattete Armee hätte, wie das Frankreich hätte. Außerdem hat Frankreich Atomwaffen, während sich die Deutschen vom Nuklearen fernhalten. Und das hat er auch noch gesagt, hat ein französischer Präsident als Oberbefehlshaber von den nationalen Streitkräften viel mehr Entscheidungsfreiheit, als das ein deutscher Kanzler je hätte, wo immer müsse über das Parlament gehen und nachfragen und abstimmen lassen. Also aus all dem ergibt sich, dass ein französischer Präsident, also er, viel offener und offensiver reden könne, als ein deutscher Kanzler das je könne. Also der Scholz in dem Fall. Und darum sage ich er da nochmal, dass keine Option ausgeschlossen werden darf im Krieg in der Ukraine um den Putin-Stopp und dass Frankreich, sein Frankreich, im Notfall zu allem bereit wäre.
Stimmt denn das auch mit den beiden Kulturen?
Ja, in der Theorie stimmt das schon, aber was da wirklich dran ist an dieser Drohung, wie handfest das die ist oder was nur Postur von Macron ist, das wird dann vielleicht Geschichte weisen oder hoffentlich eher nicht.
Ist denn der französische Präsident, ist der Emmanuel Macron immer schon so hart unterwegs gewesen?
Nein, gar nicht. Und Le Monde hat gerade vor ein paar Tagen eine Analyse geschrieben über Macron, seine Entwicklung über die letzten zwei Jahre im Krieg in der Ukraine und den Titel gemacht, Macrons Metamorphose von der Taube zum Falk. Nach Kriegsbeginn hat Macron noch dafür plädiert, dass man Moskau, quote, nicht demütigen darf. Und das wird ihm jetzt, wo er so hart auftritt, wie sonst niemand, immer wieder vorgehalten.
Und das ist so eine graduelle Entwicklung jetzt zu diesem Kriegstreiben fast schon?
Nein, das ist eher abrupt. Der Macron sagt jetzt, dass die Lage sich halt dramatisch entwickelt hat und wenn die Russen gewinnen, dann sind auch Europa und Frankreich gefährdet und es hat sogar existenziell gefährdet. Und der Ton ist viel, viel schärfer geworden und er macht das wirklich an dem Moment im Krieg fest. Also er sagt sozusagen, ich bin auf der richtigen Seite der Geschichte und ich habe jetzt verstanden, was der Moment ist.
Was macht denn Frankreich bis jetzt in der Ukraine? Wie helfen sie den ukrainischen Streitkräften?
Ja, das ist das Paradoxe der ganzen Geschichte. In allen Statistiken, wo die militärische und die finanzielle Unterstützung der Alliierten in der Ukraine messen, hinkt Frankreich weit hinten drin. Also nicht nur hinter den grossen Partnern, Deutschland und Großbritannien zum Beispiel, also von den USA ganz zu schweigen, sondern auch von vielen kleinen. Sogar die eigenen Zahlen zeigen das. Jetzt ist die Hilfe ein bisschen aufgestockt worden auf 3 Milliarden Euro in diesem Jahr. Aber die Franzosen sagen, sie liefern wenigstens brauchbare Waren, vor allem Haubitzen, was sofort einsatzbereit sagen. Und da tun dann immer mit, die Deutschen, die liefern nur Schrott. Also mehr oder weniger, so sagen sie das. Und die Franzosen sagen aber auch, sie wollen bei dem Zahlenkrieg nicht mitmachen, weil, naja, also sie sehen da auch nicht sehr gut aus, muss man sagen.
Hat denn der Macron angekündigt, dann auch in diesen Sachen mitzumachen, jetzt, wo er so ein Erweckungserlebnis gehabt hat?
Ja, das ist ja dann eher schwach in seinen Verlautbarungen, weil er redet dann so von einer Notwendigkeit, dass es eine Kriegswirtschaft braucht, dass die Rüstungsindustrie muss viel gezielter ausgerichtet werden auf Bedürfnisse von der Ukraine und so weiter. Aber es tönt dann immer so, wie wenn das von heute auf morgen möglich wäre. Das braucht natürlich Monate, wenn nicht Jahre, bis die Rüstungsindustrie das überhaupt könnte stemmen. Also, insofern, es ist auch in dieser Beziehung eher ein wortreiches Bekenntnis, aber was dann wirklich dabei rauskommt, ist eine ganz andere Frage.
Was glaubst du, Oli, warum kommt er genau jetzt mit so einem Vorschlag?
Wie gesagt, also es ist nicht einmal ganz sicher, ob er das hätte wollen. Also das finde ich schon zentral. Ob es im Moment einfach so ein bisschen rausgerutscht ist, also zeitmäßig meine ich. Aber natürlich, die Lage ist tatsächlich schwierig. Die Russen scheinen im Moment Doppelhand zu haben. Die ukrainische Gegenoffensive ist gescheitert. Munition hat es noch immer nicht genug. Also die Lage ist kritisch genug, dass man alarmiert sein muss. Das ist sicher ein Faktor. Der Macron wird aber auch Leadership beweisen. Und dabei zielt er meiner Meinung nach auch ein bisschen darauf ab, auf deiner politischen Ebene. Also er will sozusagen den Franzosen zeigen, schaut, in Europa, wenn ich nicht wäre, dann würde niemand reden, der Scholz ist still, ich rede, ich handle. Und das ist bei ihm fast das Gleiche. Und bald sind Europawahlen und um seine Partei steht es nicht sehr gut. Das muss man sagen, extrem recht liegt weit vorne in der Umfrage. Und darum braucht es jetzt so ein bisschen einen grossen, stolzen Auftritt. Und vergessen wir nicht, die französische extreme Rechte ist dem Putin immer näher gestanden. So kann sich der Macron jetzt klar von ihren absetzen und die Extreme, auch die Linke, ein bisschen in die Ecke drängen. Das ist sicher auch ein Faktor, der im Moment spielt, bei dem sehr viel schärferen Ton.
Vielleicht ist jetzt ein guter Moment, um noch ein bisschen grundsätzlicher zu werden. Kannst du mich noch mal an den Anfang von seiner Amtszeit nehmen? Wer haben die Französinnen und Franzosen 2017 zu ihren Präsidenten gewählt?
Ja, sie haben einen jungen, erst 39-jährigen Mann gewählt, den sie fast nicht gekannt haben. Außer dass er der Schatten war von seinem Vorgänger, vom Sozialist François Hollande, wieder dem sein Berater und später Wirtschaftsminister war. Aber wirklich kennt haben sie ihn nicht. Er war ein sehr, sehr smarter, selbstsicherer Mann im Auftritt gewesen. Eine frische Figur, die ziemlich neuartig geredet hat auch. Sehr unideologisch. Einer, der versprochen hat, er werde jetzt die ganzen alten parteipolitischen Spannungen im Land abbauen und drüber fliegen. Links und rechts sind keine Kategorien mehr, hat er gesagt. Und das Land werde jetzt durchstarten. Er hat gerne auch immer wieder mal von einer Start-up-Nation geschwätzt. Und ja, und sehr europäistisch ist er gewesen, sehr modern alles.
Mm-hmm. Und auf Englisch hat er geredet, was total ungewohnt war in Frankreich.
Absolut. Also ja, er redet ziemlich gut Englisch mit einem sehr starken Einschlag, aber der wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen kultiviert in Frankreich, damit man immer hört, dass man Französisch ist. Und ja, tatsächlich, du hast recht, in den ganz höheren politischen Sphären in Frankreich gehört es fast zum guten Ton, nicht sehr gut Englisch zu können. Und da ist jetzt mal einer gekommen, der sich recht gut können unterhalten mit englischsprachigen Gesprächspartnern.
Kann man sagen, dass das auch recht viel Hoffnung rum war, wenn er angefangen hat?
Ah ja, absolut. Das kann man tatsächlich sagen. Und zwar vor allem auch, weil er natürlich gegen die immer düstere Nationalistin Marine Le Pen gewonnen hat. Also man muss sich schon vorstellen, dass sich da zwei Bilder, zwei Visionen von der Welt konfrontiert haben, die unterschiedlicher nicht hätten können sein.
Mussten die Hoffnungen zahlen?
Ja, von deren ist nicht sehr viel übrig geblieben. Der Macron schwebt nicht mehr über rechts und links. Zuletzt mit einem sehr rechten Immigrationsgesetz und der neuen Regierung hat er wirklich einen sehr deutlichen Rechtsrutsch vollzogen. Der linke Flügel in seiner Regierungsmehrheit ist eigentlich fast ganz eliminiert worden. Also das Schweben über den Divisionen, das ist schon mal ganz weg.
Du hast kürzlich ein sehr lesenswertes Porträt über Macron geschrieben, Monsieur Blabla. Wie hat er sich zu so einem Schwätzer können entwickeln?
Ja, in Frankreich gibt es ja die Vorstellung, dass ein Präsident mit seiner ganzen Machtfülle, die ihm die Verfassung zumisst, und die ist wirklich riesig, also in keinem westlichen Land ist sie so gross, nur reden muss, dann ist es schon fast passiert. Also die Franzosen sagen dem Volontarisme, das kommt vom Verb vouloir, wollen. Wenn ich etwas nur will und es ausspreche, ist es schon fast passiert. Das ist natürlich eine Illusion, sogar in Frankreich ist es eine Illusion. Und seit den Parlamentswahlen von 2022, also vor 2 Jahren, hat Macron keine absolute Mehrheit mehr im Parlament. Und so ist die Illusion noch viel grösser geworden. Aber er redet und redet und redet, als könnte er damit alles kompensieren. Darum kommt es einem so vor, als rede er gegen sein eigenes Scheitern als Präsident an.
Und das kann man sagen, er scheitert als Präsident, er hat nicht viel erreicht.
Er hat noch 3 Jahre, das ist eigentlich ziemlich viel, aber im Moment scheint er ziemlich kompasslos zu sein. Das werfen ihm auch alle Kommentatoren im Land vor. Man hat so ein bisschen das Gefühl, er hätte keinen Plan für die restlichen 3 Jahre. Und das Gefühl hat man schon seit 2 Jahren. Also insgesamt, das werden 5 Jahre ohne wirklichen Plan.
Gibt es denn auch Sachen, die er wirklich gut gemacht hat, die er erreicht hat?
Ja, natürlich. Und hoffentlich auch. Er ist seit 7 Jahren an der Macht und davon 5 mit absoluter Parlamentsmehrheit. Aber es ist, muss man leider sagen, relativ wenig. Also seine wichtigste Reform wird dann einmal die von den Pensionen in die Geschichte eingehen. Die hat er trotz grosser Proteste und Kontroverse durchgebracht. Auch ein paar gesellschaftspolitische Sachen sind ihm gelungen. Zum Beispiel die Einschreibung vom Recht auf den Schwangerschaftsabbruch in der Verfassung. Das ist Frankreich das erste und einzige Land auf der Welt, wo das gemacht hat. Aber tatsächlich, wenn man so auf die letzten 7 Jahre zurückschaut, fällt einem nicht wahnsinnig viel ein.
Und eben, wenn man dir zulässt, gibt es ja offensichtlich auch nicht wirklich einen Plan für den Rest von seiner Präsidialzeit. Es ist so ein bisschen, haben wir das Gefühl, dass über allem die grosse Angst schwebt, was denn nachher kommen könnte. Vor allem, wer?
Ja, also, ja, das ist ziemlich klar. Alle Umfragen vom Moment sagen für 2027 einen Sieg von der Marine Le Pen voraus. Natürlich sind bis dann noch 3 Jahre, da kann noch sehr viel passieren. Und was man auch noch muss sagen, das will ich schon auch noch mal schnell nachschicken, ist, dass der Macron natürlich auch in einer sehr schwierigen Phase regiert. Also, das muss man ihm schon eingestehen. Also, ich meine, da, er hat einen Aufstand von Gilets Jaunes gegen sich gehabt, der nicht sehr einfach zu handeln war. Er hat Aufstände der Banlieues gehabt, die nur zum Teil mit ihm zusammengehängt sind. Also, und er nicht wirklich etwas, dann ist Pandemie gewesen, 2 Kriege. Also, man muss sagen, insgesamt in dieser ganze Konstellation ist es nicht ganz einfach gewesen, ein guter Präsident zu sein. Aber die Tendenz im Moment, die ist wirklich ziemlich klar, richtig extreme Rechte. Und das wird man wahrscheinlich auch bei den Europawahlen im Juni sehen.
Was müsste denn passieren, dass es anders kommt 2027?
Also es bräuchte ja eigentlich eine neue Figur, so ein bisschen, nochmal so eine Figur, wie er eine war, ist nicht die gleiche, aber so eine aus dem Nichts. Eine, die gewissermaßen etwas Neues entfacht und eine neue Stimmung kann prägen. Das bräuchte es, meiner Meinung nach.
Und hast du einen Namen im Kopf?
Ja, okay, das sind natürlich Prognosen wahnsinnig schwierig. Wenn da der neue Premier, der Gabriel Attal, der seit Anfang Januar regiert, nicht völlig verbrannt wird jetzt, wenn er seine Beliebtheit, die er ganz klar hat im Volk, kann ein bisschen behalten und sich rechtzeitig auch genug von Macron emanzipiert, dann könnte das Zeug dazu haben. Zumindest vielleicht, er ist zwar erst 34, aber er ist auch bei den rechten Wählern ziemlich beliebt und ist ein ehemaliger Sozialist, also wer weiß, da kommt relativ viel zusammen.
Und erinnert ein bisschen an einen früheren Präsidenten, zu seinen Anfängen, oder?
Ja, sehr klar, natürlich. Das ist auch interessant am Attal. Man merkt das auch an seinem Reden. Es ist bei jeder Gelegenheit, sagt er, verdanke ich Macron alles. Er ist tatsächlich ein bisschen ein Klon. Selbst in seinem Auftritt ist es verblüffend, wie ähnlich dass sie sich sind. Und trotzdem findet man, dass er es packen könnte, dass er eine neue Geschichte erzählen könnte, ein neues Narrativ aufsetzen. Wie wahr das auch immer ist.
Komm, wir gehen zum Schluss nochmal zurück zur Ukraine und zum Krieg in der Ukraine. Du hast schon ein bisschen angedeutet, aber jetzt um es nochmal ausformulieren. Wie haben denn die anderen Bündnispartner auf den Vorschlag von Macron reagiert?
Ja, wahnsinnig dezidiert. Und zwar nur Stunden nach Macron seiner Aussage zu den Bodentruppen haben sich alle sehr klar distanziert von ihm und haben ihn so auch isoliert, muss man sagen. Also, er hat das Gefühl gehabt, er beführe sozusagen eine neue Unterstützungswelle für die Ukraine, er wecke das Gewissen von Europa und vom Westen und so weiter. Und dann sind da alle gekommen, einer nach dem anderen, Rishi Sunak, Joe Biden, Olaf Scholz, und haben ihn in eine Ecke gestellt. Und darum versucht er jetzt sehr, sehr wortreich, sich zu erklären und zu nuancieren.
Wenn man sich jetzt die Zeit nach dem Krieg in Europa anschaut, kann man, glaube ich, sagen, recht entscheidend ist immer gewesen, wie Frankreich und Deutschland zusammen rauskommen, wie Staatschefinnen und Staatschef miteinander rauskommen. Aktuell kann man, glaube ich, schon sagen, dass Olaf Scholz und Emmanuel Macron, dass das nicht so gut funktioniert.
Ja, nein, tatsächlich nicht. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Typen in allem. Und sie haben auch relativ wenig Neigung, das zu ändern, hat man das Gefühl. Also, es hat schon, in der Geschichte hat schon andere Duos gegeben, die sehr weit voneinander entfernt sind, politisch oder vom Typ her. Denken wir nur zum Beispiel an Chirac und an Schröder zum Beispiel. Die sind politisch wirklich sehr weit auseinander gewesen, aber die haben es zumindest menschlich sehr gut können miteinander, haben auch gern miteinander mal getrunken und so. Und das hat dann funktioniert auf der privaten Ebene. In dieser Konstellation scheint es fast unmöglich. Dabei wäre es wirklich wichtig, wenn sie sich irgendwie würden finden, mehr miteinander reden, bevor dann immer der Macron redet. Und es ist schon sehr denkwürdig. Ich finde, sollte das wirklich nicht zu klein bewerten, dass ausgerechnet in so einer Situation, in so einer Zeit, Paris und Berlin kein Paar bildet, wie die Franzosen sagen, couple franco-allemand. Ist auch ein bisschen traurig, muss man sagen.
Danke, Oli.
Danke dir, Philipp.
Das war sie, unsere aktuelle Folge zum Emmanuel Macron und seine Ideen für einen Krieg in der Ukraine. Ich habe gesprochen mit Molly Meiler. Er ist Korrespondent von der Süddeutschen Zeitung und vom Tagesanzeiger in Paris. Die Folge ist produziert worden von Tobi Holzer. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Und lesen alle das Porträt von Macron, von Molly. Bis dann, ciao zusammen.